Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von wegen Gentleman-Sport in der Golfwelt, da wurde am Wochenende ordentlich gepöbelt. John Rahm und auch Tyrrell Hatton, die hielten mit ihrer Meinung zu den Golfkursen dieser Welt nicht direkt hinterm Berg und wurden bei ihrer Kritik wirklich sehr, sehr deutlich. Explicit Lyrics heute. Thomas Peters, Hudson Swafford und Daniel Kang, die hatten dagegen überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren. Die sind nämlich die strahlenden Sieger der Golfturniere in Abu Dhabi, La Quinta und Orlando und stehen damit natürlich im Mittelpunkt heute hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Hast du auch was zu meckern über die Plätze dieser Welt?
Ja, grundsätzlich, aber immer nur dann, wenn ich schlecht spiele.
Wie Tyrrell Hatton, da kommen wir sicherlich auch gleich zu, obwohl insgesamt so schlecht hat er gar nicht gespielt, ist Sechster geworden, aber gut, er war dann am Ende doch ein bisschen weg von der Musik, hat eben dann am Ende nicht gewonnen, 3 Schläge Lacher hinter dem Sieger Thomas Peters und den zweiten Platz, den teilen sich Rafa Cabrera-Bello und Shubhanka Sharma, auch der ist mal wieder mit vorne dabei beim ersten Rolex Series Event der Saison, erster Turnier Start auf der European Tour 2022, gleich ein Rolex Series Event. Das ist natürlich dann auch ein Start nach Master in Abu Dhabi und Thomas Peters, der gewinnt dann gleich mal dieses Turnier. Sein erster Rolex Series Sieg, sein 6. Turniersieg auf der European Tour, insgesamt nur 77 Tage nach seinem Titel bei der Portugal Masters. Also der scheint gut in Form zu sein. Wir fragen ihn, bevor wir dich fragen, Desiree, was er denn gemacht hat in dieser Woche, was ihm den Sieg gebracht hat.
A lot of putting. Obviously that was kind of the missing link to my game for the past few years, and maybe just maturing a bit and taking right decisions at the right times. I think I kind of showed that today by playing some boring golf coming in. Obviously, I didn't miss that many greens this week. The bunker shot on 2 is even tougher than the one on 3. Making 2 pars there is important. 8, yeah, it was kind of an easy shot. You just had to hit a decent shot to the middle of the green. The slope would do the work for you. So it was a good birdie, but all in all, it was pretty boring out there today for me.
Ja, eine even par Runde, aber manchmal geht's auch langweilig einfach zu Ende.
Ja, und vor allen Dingen manchmal muss es halt auch langweilig gehen, um nicht irgendwelche sehr exaltierten Wendungen noch irgendwie hervorzurufen und das ganze Ergebnis nämlich wieder in die Tonne zu treten damit. Also Thomas Peters, ich meine, wir alle, ich weiß nicht, ob ich für alle sprechen kann, aber also ich mag wahnsinnig, wie er spielt. Er hat natürlich Wahnsinnslänge und das macht wirklich Spaß, dazu zu schauen. Aber gerade wenn du dann dich verheißungsvoll irgendwo aufs Fairway platzieren kannst und angreifen könntest und so weiter und sehr riskante Schläge riskieren könntest, ist es halt in so einer Schlussrunde manchmal die bessere Wahl, einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, weil die anderen da ja offensichtlich auch nicht genug rankamen. Und wenn du dir mal die Scorekarte von Thomas Peters anschaust, ist die tatsächlich boring. Widerspiegelt auch nicht so ganz das Tagesgeschehen, finde ich, auch wenn er das Wort wirklich mehrmals erwähnt hat. Jetzt, das muss ihm schon sehr zuwiderlaufen, irgendwie, diese vernünftige Spielweise. Aber er hat ja wirklich nur ein Birdie an der 8, ein Bogey an der 11 gespielt und ansonsten halt die Pars nach Hause gebracht. Speziell eben auf der 18. Zu der 18 kommen wir ja eh noch. Und das ist aber genau das, was er auch meinte mit Maturing. Der Sturm und Drang, junge Thomas Peters, natürlich kann es klappen, wenn du den Tag der Tage hast, dann gewinnst du trotzdem Turniere, auch wenn du alles auf Risiko spielst, aber es ist natürlich bei so einem Platz und bei so einem Feld und in Führung liegend massiv wichtig, dass man da echt so ein bisschen die Vernunft dann walten lässt, und das hat er jetzt getan.
Vor allen Dingen auch angesichts des Freitags, wo ja doch die Bedingungen extrem schwer waren, gerade für die frühe Startgruppe, in der Thomas Peters am Freitag war, und das hat er dann auch nochmal herausgestellt.
Yeah, I kept my cool really well that day, and it was really tough putting that day. The putter heads going everywhere, and to just hit greens and two putt everywhere was very important.
Also ganz wichtig, dieser Freitag mit der 74, möchte man erst gar nicht glauben, da denkt man, das ist so ein ganz fieser Ausrutscher nach unten, aber dann am Ende natürlich, wenn alle hochscoren oder eben dann schwache Ergebnisse haben, dann ist das natürlich am Ende entscheidend. Wenn du vor allen Dingen die anderen Runden, wie die Runde 1 mit einer 65 oder die 3 dann eben mit einer 67 sehr, sehr gut nach Hause kriegst.
Ja, und dieser Freitag war wirklich absolut nichts für schwache Nerven. Also und vor allen Dingen auch leicht unverteilt. Du hattest es schon angesprochen, weil die Bedingungen ein bisschen unterschiedlich waren, aber also weitestenteils waren sie sehr, sehr fies und also eine Paarrunde war da schon so richtig super an dem Tag. Und die meisten Spieler sind da deutlich drüber geblieben und insofern, diese plus zwei, die darf man tatsächlich nicht falsch lesen, da hast du völlig recht.
Seine Verfolger zum Beispiel haben sie besser gespielt am Freitag. Rafa Cabrera Bio mit einer 71, Shubhankar Sharma mit einer 71, aber da passt es dann eben an den Tagen, wo die Bedingungen besser waren. Einfach nicht so, dass dann am Ende, ja doch, der Rückstand eben da war, ist ja nur ein Schlag, also es war total eng, aber das ist es natürlich, was dann auch diese großen Turniere letztlich entscheidet.
Ja, und dass du natürlich bei einem Rolex Series Turnier ein wahnsinnig tolles Teilnehmerfeld hast, was dir dann eine entsprechende Konkurrenz beschert und was dir auch im Nacken sitzt, in dem Fall einem Thomas Peters, das macht die Sache ja nicht einfacher. Und ich finde es sehr interessant, wer da alles auf einmal wieder aufgeploppt ist. Mhm. Du hattest jetzt von Rafa Cabrera Bello und Shubhankar Sharma schon gesprochen. Victor Dubuisson, hallo, den haben wir länger nicht gesehen. Oh. Der war ja ganz lange ganz weg vom Bildschirm und jetzt kam er in letzter Zeit so vereinzelt dann doch wieder irgendwie auf vorderen Plätzen mal raus. Hat da eine sehr gute Performance, auch sehr stabile Performance geliefert. So, das ist ja auf dem Platz tatsächlich und vor allem auch jetzt bei den Bedingungen zum Teil geht es ja wirklich darum, die Bogies zu minimieren. Also da ist ja von bogiefreien Runden kaum die Rede. Und das hat er recht gut gemacht über die Tage und hat da auch entsprechend schöne Birdies und Eagles gespielt. Also die Buisson hat mich überrascht. Mhm. Hofland eher wenige oder im Zweifel eher negativ. Der hatte zum Beispiel tatsächlich auch mit dem Platz dann zu kämpfen am Sonntag. Die Scorekarte ist sie ist leider nicht ganz bunt, weil er es versäumt hat, ein normales Bogey zu spielen. Das finde ich jetzt irgendwie rein grafisch ein bisschen sträflich. Aber also wird er nicht lustig finden. Der hat einen Triple Bogey schon an der 3 gespielt, dann ein Birdie an der 5, dann aber mal ein Eagle an der 7 und dann war er praktisch wieder auf Even Par für die First Nine. Dann hat er nochmal ein Birdie gespielt, dann hat er aber ein Double Bogey an der 15 mal probiert, wo er eigentlich an 2 von 3 Tagen immer Birdie gespielt hatte. Und hat dann das Schlussloch noch mit dem Birdie verlassen. Also da ging es hoch und runter. Das war ungewohnt abenteuerlich bei Viktor Hofland. Und hat dann eben nur für diesen geteilten 4. Platz gereicht. Und dann gibt's natürlich noch Tyrrell Hatton.
Ja, und da musst du mir jetzt mal erzählen. Du hattest die 18 ja schon angesprochen. Das war ja das Loch, was dann auch seine Kritik dann letztlich hervorgerufen hat, wo er sich dann, ja, man muss ja schon sagen, sehr deutlich und explizit geäußert hat. Kann man verstehen, nach einer Runde 2, wo er eine 7 an dem Paar 5 gespielt hat und nach der Runde 3, wo er eine 9 gespielt hat. Aber was missfällt ihm da genau dran? Warum hat's da nicht funktioniert?
Ja, also um mal gleich mal völlig den Wind aus den Segeln zu nehmen, also nicht dir, sondern Tyrrell Hatton, hat der Gute ja an Tag 1 und an Tag 4 dann Birdie gespielt, das nur mal vorab. Weil die Argumentation ist ja, also das Loch ist so lang und so tricky angelegt, dass es überhaupt nicht belohnt wird, wenn man da so schön auf dem Fairway landet, weil man dann da immer noch keine Chance hat. Er sprach dann davon, dass er da dann noch 290 Yards hatte, dann zur vorderen Grünkante und dann hätte er überhaupt keine Chance, bei diesem Paar 5 mit dem zweiten das Grün zu erreichen und die Chance müsse doch gegeben sein und das ist ja so gemein und überhaupt, also das muss man wirklich irgendwie, es war wirklich so ein bisschen und überhaupt, also er hat wirklich getobt, er hat dann hinterher noch gesagt, also von ihm aus könnte man eine Bombe auf dieses 18. Loch werfen, also er ist natürlich jetzt nicht der absolute mega super Long Hitter und natürlich ist die Distanz immens. Es ist ein Paar 5 mit 600, ja, unterschiedlich natürlich. Die haben auch noch die Abschläge nach hinten gezogen am letzten Tag. Aber wie gesagt, am letzten Tag hat er da auch noch Birdie gespielt. Also komisch, komisch, komisch. Mit über 600 Yards ist natürlich schon jetzt eine Herausforderung und das ist natürlich dann auch so ein Schlussloch, wo einfach noch viel passieren kann. Und dieses viel passieren hatte, du hast es schon angedeutet, in Runde 2 und 3 mit einer 7 und einer 9. Mhm. dann weitlich ausgenutzt, aber ja, also wie gesagt, also das, also wenn er wenigstens diese beiden Birdies nicht drauf gespielt hätte, weil die zeigen ja, dass es theoretisch geht. Ich meine, er muss natürlich dann, wenn er dann Birdie spielt, dann legt er quasi vor, spielt den dritten an die Fahne und den vierten rein, ist doch eigentlich auch nett. Also ein Igel auf dem Schlussloch, weiß ich nicht, wie realistisch das immer ist auf allen Plätzen. Und insofern, also das ist, finde ich, so ein bisschen schwierig, weil es halt, klar, er war super enttäuscht, er war Titelverteidiger, aber eben Titelverteidiger des Turniers, nicht des Platzes, weil der Platz ja neu jetzt aufgenommen wurde. Und ihm hat der andere Platz natürlich deutlich mehr getaugt und ich glaube auch ehrlich gesagt, also es ist jetzt so, er meinte dann, ja, die könnten ja ein bisschen Redesign noch machen auf der 18 fürs nächste Jahr, das wäre doch alles doof. Aber das wäre ja auf der anderen Seite auch wieder relativ unwahrscheinlich, dass sie das machen würden und vielleicht würde er dann auch einfach nicht kommen nächstes Jahr. Also das ist so ein, also sorry, aber das finde ich jetzt so ein bisschen over, lieber Tyrrell. Das ist so schmollendes Kind und ich glaube, dass es einen pädagogischen Zusammenhang gibt zu einem Tweet von Thomas Björn, der dann nämlich getwittert hat, my first experience of Yas Links this week, excellent golf course. Also der fand alles toll, war ein guter Test für alle, zwinker, zwinker. I'm sure the course will add some great stories. Ja, das haben wir jetzt ja schon gesehen. Und er hat dann noch explizit geschrieben, ich dachte, das zweite Loch ist ein gutes Loch, obwohl ich zweimal eine 7 drauf gespielt habe. Und das war so einfach die Counter-Story zu Tyrrell Hatton, so nach dem Motto, ja, ich habe es auch nicht gepackt, aber es ist doch trotzdem cool. Und ja, kann jetzt jeder sich da so seine Seite raussuchen. Ich bin so ein bisschen mehr auf der Seite von Thomas Björn, muss ich sagen.
Er ist aber auch der Elder Statesman, er weiß, wie er dann natürlich auch sich in Szene setzt, beziehungsweise wie er sich eben nicht so in Szene setzt wie der junge, heißblütige Tyrrell Hatton. Da sieht er das natürlich etwas gelassener, aber insgesamt, er hat schon recht, weil es gab ja genügend Spieler, die dann dieses Loch, an dem Hatton versagt hat, die ja doch deutlich besser gespielt haben. Also es geht und er selbst hat, du hast es gesagt, hat es ja auch zweimal bewiesen. Also da ist ihm wahrscheinlich etwas die Hutschnur geplatzt, da war er mit sich selber sehr unzufrieden. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich beim nächsten Mal das vielleicht ein bisschen überlegt, ob er da nochmal so aus dem Sattel geht. Du hast ihm den Wind aus den Segeln genommen, aber wer hat denn Rory McIlroy den Wind aus den Segeln genommen? Der war ja auf der Schlussrunde nochmal so ein bisschen auf Kurs, Aufholjagd, um sich da dann nach diesem ja doch eher schwachen Start in das Turnier 72 und 75 an den ersten beiden Tagen. Die 75 haben wir eben schon etwas relativiert, warum die so hoch war, aber das war trotzdem kein guter Start. Das Wochenende lief besser und er war ja auch bis zu Loch 13 eigentlich auf Kurs, da nochmal oben ein bisschen Druck zu machen.
Ja, aber, also erstens ist ihm dann eingefallen, dass er ja auf Loch 14, 17 und 18 noch ein Bogey spielen könnte, was ich für eine äußerst zweifelhafte Idee halte, wenn man dann noch in Contention bleiben möchte. Da ist ihm tatsächlich irgendwie einfach, also das war auch relativ abrupt, dass das abgebrochen ist. Das ist dann auf der 14 passiert, da war das erste Bogey. Und ist so ein bisschen schade. Ich glaube tatsächlich, dass er da jetzt nicht mehr ganz rangekommen wäre. Ich meine, er ist ja mit einem Score insgesamt von minus 5 rausgekommen. Wenn wir jetzt mal die drei Bogies allein rausrechnen, wären wir bei minus 8. Okay, das wäre schon sehr weit vorne. Dann könntest du sagen, normalerweise ist Rory McIlroy in der Lage, auf einem Course von der 14 bis zur 18 vielleicht noch ein, zwei Birdies zu spielen. Und dann wäre er tatsächlich dran gewesen. Wäre Fahrradkette, um Lothar Matthäus ad absurdum zu führen, aber ja, also das ist so, es passt einfach. Also es hätte einer gewissen Logik entbehrt, wenn Rory das Ding noch gewonnen hätte. Und das sag ich, die ich ja nun bekennendes Mitglied und großer Fan des, also bekennendes Mitglied des Rory-Fanclubs bin, weil einfach ja, die Zeiten sind im Moment so, Rory hat neue Schläge ausprobiert, der hat den neuen Eisensatz. Der war am Freitag tatsächlich froh, dass er überhaupt ins Wochenende gekommen ist, aufgrund der fehlenden Übepraxis, die er hatte, und hat ja auch selbst gesagt, dass er erst mit diesem Birdie an Loch 18, Birdie an Loch 18, kein Kommentar, hat das am Freitag, an dem fiesen Freitag, tatsächlich geschafft, da eben den Cut noch gerade so zu schaffen. Und der wird nächste Woche wieder starten in Abu Dhabi und in Dubai. Wo sind wir?
In Dubai. Jetzt waren wir in Abu Dhabi, wir gehen nach Dubai.
Also nächste Woche nach Dubai. Ja, dazu bin ich zu doof. Die beiden Dinger kann ich nicht auseinanderhalten. Und er wird da dann wieder auf Teen und wer weiß, was da dann passiert. Er wertet es so unterm Strich positiv, aber bei Rory passiert halt so unfassbar viel. Ich meine, der Typ kann so tolles Golf spielen und es sind immer, also ich meine, da ging es jetzt schon am ersten Tag los, also die 72 am ersten Tag war einfach wahrlich keine gute Runde und also gerade auch im Vergleich zu den anderen. Und wenn du den mal anguckst, am ersten Tag hat Scott Jamieson, der dann zurückgefallen ist, muss man jetzt auch sagen, eine 63 spielen können. Und an einem Tag, an dem irgendeiner eine 63 spielen kann, muss Rory McIlroy nicht eine 72 spielen. Also so jetzt mal von der Einordnung her schon gar nicht auf der European Tour. Und insofern war der Start wirklich ganz, ganz schlecht. Und es war eigentlich jetzt für mich klar, dass er da wahrscheinlich nicht mehr rankommt. Aber dieser unerklärliche Bruch, also das ist halt, keine Ahnung, also was da dann einsetzt, ob da eine Denkmaschine einsetzt, ich weiß es nicht. Und es ist schade, aber man könnte, wenn man möchte, einen leichten Aufwärtstrend reininterpretieren, wenn man jetzt so den Verlauf übers Turnier sieht. Und wenn man sieht, dass nächste Woche dann ein vertrauterer Platz ist, den die Spieler dann kennen, den auch Rory kennt und dass da dann vielleicht was geht nach vorne.
Geteilter 12. auf jeden Fall seine Platzierung am Ende. Geteilter 65. wurde Maximilian Kiefer, sein Saisonstart dann also mit einer 75, 72, 74, 73 eher durchwachsen, aber immerhin im Cut, anders als Matti Schmidt, der hatte den Cut nach 2 Runden verpasst, lag dann nach 75 und 80er Runden dann am Ende auf dem 124. Platz. Und wir springen rüber über den großen Teich in die USA zur nächsten Station hier bei uns und da geht's jetzt zur The American Express.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. The American Express, das Turnier auf der PGA Tour. Wir sind zurück auf dem Festland. Das müssen wir sagen, nach 2 Wochen Hawaii, also wieder Festland La Quinta, Kalifornien und dann gleich auf einem mehrkursigen Setup. Da wurde ja auf 3 Kursen gespielt in La Quinta, PGA West, PGA West Pidei, der PGA West Niklaus Tournament Course und La Quinta Country Club, die 3 Kurse. Und auf diesen 3 Kursen hat sich am besten Hudson Swafford verkauft. Der hat das Turnier mit minus 23 gewonnen, 2 Schläge vor Tom Hoke und vor den geteilten Dritten Brian Harman und Lento Griffin. Und für Hudson Swafford, der kam von hinten, um das Feld dann nochmal aufzurollen, war es der 3. PGA-Turniersieg seiner Karriere und der 2. beim The American Express, 5 Jahre, nachdem er den 1. bei exakt diesem Turnier geholt hat. Also damit ist er jetzt im illustren Kreis der Doppelsieger. Ich glaube, 11 gab es insgesamt in der Geschichte des Turniers. Relativ viel, aber für ihn natürlich eine ganz besondere Freude.
Auf jeden Fall, er hat den Course als seinen Westküsten-Home-Course bezeichnet und weil er ja in Tallahassee in Florida eigentlich groß geworden ist und auch lebt, glaube ich, und natürlich kann er damit offensichtlich viel anfangen, obwohl auch hier interessanterweise gab es Klagen über den Course, also Pete Dye Course. Und hat eine durchaus fiese Schlusswendung mit 15 bis 17, wie er gerne bei Pete Dye. Und da war, also waren nicht alle so begeistert wie Hudson Swafford.
Nee, John Rahm zum Beispiel, der hat so ziemlich gemeckert, hat gesagt, dieser Platz ist ein piece of shit, fucking setup, putting contest week, Jesus Christ, dem war's teilweise sogar zu leicht, obwohl das an seinem Ergebnis dann nicht unbedingt abzulesen ist. Der ist nämlich doch relativ weit unten gelandet am Ende im Leaderboard, nämlich auf dem geteilten 14. Platz, also für seine Verhältnisse dann etwas niedriger, als er sich das eigentlich vorgestellt hat, aber ihm hat es alles irgendwie nicht gepasst. Er war wütend, also im Grunde so ein bisschen wie Tyrrell Hatton, meckert über irgendwas, was die Konkurrenz nicht mal erwähnenswert findet. Also der war so ein bisschen angefasst.
Ja, aber auch irgendwie komisch. Also verstehe ich nicht so ganz. Er hat es ja gesagt nach dem zweiten Tag, glaube ich. Mhm. Und
nach dem Niklaus-Tournament-Kurs, genau.
Ja, und ich meine, natürlich kann er den besser spielen, hat er drei Bogies drauf gespielt, das sind für ihn drei zu viel. Das ist ja auch alles okay und das kann er auch als schlechten Tag werten, aber wow, also. Ja,
er hat ein paar Lip-Outs, da hat er sich wahrscheinlich sehr drüber geärgert, aber das, ja gut, aber das ist Golf. Also ich meine ganz ehrlich, da muss man dann auch, wenn man so ein Weltklasse-Mann ist wie John Rahm, auch mal den Ball tatsächlich mal flach halten.
Ja, allerdings. Und auf der Linie halten und einfach reinpatten. Also das ist immer schwierig. Und ich meine, du kannst ja noch so fantastisches Ballstriking haben. Und wenn halt der Putter nicht funktioniert, dann funktioniert der Putter nicht. Und dann muss man aber nicht alles auch auf den Platz schieben. Ist für mich so ein bisschen unverständlich, gerade von John Rahm. Also ich meine, er hat natürlich jetzt an sich selbst und der Rest der Welt hat den Anspruch auch, dass er natürlich, das war jetzt kein deutscher Satz, okay, also er ist die Nummer eins der Welt und wir alle, inklusive seiner selbst, haben den Anspruch, dass er natürlich diese Position auch gerecht wird, auch leistungstechnisch, aber nee, also habe ich es nicht verstanden, ist aber auch egal, der darf da auch mal ausflippen, hat auch mal einen frei, aber Hudson Swafford und auch übrigens die anderen in Contention haben ja gezeigt, dass dieser Platz absolut spielbar ist und auch ganz ehrlich, also wir hatten schon lange kein Turnier mehr, da waren zwischenzeitlich so um die, weil da waren so, also das Feld so auf der 14 bis 17 und da waren erstens drei Spieler in geteilter Führung mit minus 20 damals in Anführungszeichen. Da war auch Francesco Molinari noch dabei, zu dem kommen wir gleich. Es war aber auch eine Zeit lang war es so, dass da auf Platz 2, also in den Top 10, 10 Leute schlaggleich waren. Also auf minus 19, minus 20 haben sich da also über einen größeren Abschnitt hinweg unfassbar viele Spieler getummelt. Es hat sich dann ein bisschen aufgefächert gegen Schluss hin dann noch, weil zum Beispiel auch Molinari noch einen Bogey gespielt hat, auf minus 19 zurückgefallen ist, in Anführungszeichen. Und Tom Hoagie hat den Move noch machen können auf die minus 21, um alleiniger Zweiter zu werden. Mhm. Aber diese Gruppe bei minus 20, die war unfassbar groß und das war sehr, sehr spannend. Und insofern konnte ich diesem Turnier durchaus viel abgewinnen. Und Hudson Swafford hat es auch noch so ein bisschen spannend gemacht an der 15, weil er da dann irgendwie auch so die Idee hatte, jetzt spiele ich mal einen Bogey, was jetzt so seiner Scorekarte nicht ganz so gut getan hat. Aber
die 16. Hallo.
Aber kann man natürlich mal machen, dann an der 16 mit einem Eagle zu antworten und an der 17 zur Sicherheit auch noch ein Birdie zu spielen und dann hast du halt den Rücken auch frei. Speziell das Eagle, das war wirklich, also der zweite Schlag, den er da auf diesem Par 5 gemacht hat, den hat er an die Fahne getackert. Und es war immer noch, also es war jetzt kein Given One, also da war schon noch ein Putt dann auch einzulochen und den hat er aber auch ganz sicher gemacht. Und das ist eben das, also da muss ich jetzt einmal böse sein. Und ich meine, ich bin ja selber, ich reagiere selber so, wenn ich auf dem Platz bin und sage, ah, die Bälle lippen aus und da musst du was am Loch und die Lochkante und was weiß ich, kann mir immer einen Schuldigen finden. Aber wenn du dann siehst, dass die Leute, die sehr oft übrigens auch dann das Turnier gewinnen und die beim Putten eben gerade das Händchen und den Touch haben, dass die halt auch mittig reingehen, dann ist das einfach eine klare Sache. Und bei Hudson Swafford zum Beispiel, der hat übrigens auch einen neuen Putter gespielt, weil das auch so ein bisschen seine Achillesferse schon manchmal war, und hat sich da nochmal entsprechend drauf vorbereitet und es hat sehr, sehr gut geklappt. Da hattest du diese Sicherheit. Und zum Vergleich dazu, wir hatten ja interessanterweise relativ viele potenzielle First-Time-Winner da dann in Contention. Damit meine ich nicht Brian Harman, der ist ein alter Hase, aber Tom Hoagie hat noch nie gewonnen und Lee Hodges ist auch ein Spieler, der noch Rookie ist auf der Tour. Er ist sein 14. Turnier gespielt hat insgesamt und der hat eigentlich tolles Golf gespielt und das eigentlich ist halt dann das Ärgerliche, wenn ich das sagen muss. Bei dem ist halt auch wirklich jeder dritte Putt ausgelippt, wahrscheinlich manchmal sogar mehr. Und das ist aber dann nicht immer nur Pech. Das ist einfach nicht immer nur Pech. Das heißt halt, dass du den nicht mittig getroffen hast. Und klar ist, das sieht immer total doof aus. Und man denkt dann, oh, der Arme. Und ich denke auch, oh, der Arme. Und wenn ich das mache, denke ich auch, oh, die Arme. Aber es ist halt, sorry, also es gibt halt einen Unterschied zwischen absolut sicher in die Mitte putten und dann ist der auch drin. Also dann kommt er dir maximal entgegen, wenn du die Fahne noch drin hast und der springt dann weg. Und das ist mir so ein bisschen... Das ist irgendwie so eine Tendenz, dass man sagt, oh, jetzt lippt alles aus. Ja, aber auslippen ist grundsätzlich, also dazu gibt es genügend mathematische Berechnungen, warum das passiert. Also das ist in den seltensten Fällen, ich habe schon gesehen, ich meine, ist klar, wenn der Ball praktisch schon unter der Lochkante war und dann sich nochmal rausdreht und dir dann 360 Grad irgendwie wieder entgegenkommt und einmal rum war, dann okay, also das... dann war er zwar auch nicht mittig, aber das ist dann wirklich großes Pech. Aber bei allen anderen Fällen ist es einfach so, da muss halt dann noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Und Lee Hodges hat da auch noch zu tun, das wird er auch selbst wissen, weil der hätte da durchaus noch gefährlicher werden können, wenn das Putting nicht gewesen wäre.
Und Putting war gerade das, was Hudson Swafford dann am Ende natürlich auch aus dem Feld herausgehoben hat. Zwei Putts hat er in dieser Woche gemacht, die jenseits der 45 Fuß lagen, also die langen Putts hat er beide auf dem Stadium Course lochen können. Schon wirklich eine richtige Ansage auf der 10 auf der Schlussrunde und an der 3 auf der dritten Runde. Das waren seine längsten Putts. Also die hat er sehr, sehr gut gelocht und er hat hinterher gesagt, ja, hat Ruhe gehabt. Er war sehr ruhig, weil er die Stimme seines erst am 6. Dezember verstorbenen Vaters im Kopf hatte, der gesagt hatte, vertrau in dich selbst, du machst das schon richtig, das wird alles super, du spielst gut, und am Ende hat er gewonnen. Also das war dann auch nochmal so ein kleiner, ja, ganz besonderer Moment für ihn, über den er dann auch in seinem Siegerinterview da erzählt hat. Also das hat ihn dann schon bewegt, natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber es klingt nicht esoterisch, aber also es klingt so ein bisschen vielleicht abgehoben, aber ich glaube ihm das tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht so ein gläubiger Mensch und ich weiß jetzt nicht, ob ich so ticken würde, aber wenn dein Vater gestorben ist und du hast aber das Gefühl, der ist bei dir, weil der deine Golfkarriere begleitet hat und auch initiiert hat, und du tatsächlich dann so in Anführungszeichen mit dem verstorbenen Papa im Himmel kommunizierst und der dir die Vibes gibt, dass du das schon hinkriegst und dass das schon alles gut wird, ist ja beneidenswert eigentlich. Das ist ein super mentales Setup. Wie gesagt, das wird das nicht jeder haben oder haben können, aber das kann beim Golfen, ist alles, was dir irgendwie Stabilität gibt, mentale Stabilität gibt, ist halt einfach gut, egal wie abgefahren das für manche klingen mag. Und so eine Ruhe, die du da hast, und dann dazu noch ganz ehrlich bei Hudson Swafford ja das Wissen, hey, ich habe auf dem Ding hier schon gewonnen, ist doch hier, also ich habe jetzt nicht so das Problem wie John Rahm, dass ich den Kurs ganz furchtbar finde. Das kann ich dann da durchtragen, und das hat's offensichtlich. Und ich meine, du hast schon gesehen bei der Körpersprache, der Typ hat echt also in sich geruht und war. Also man sieht ja oft auch schon am Gehen oder an der Körpersprache allgemein, wie sich die Spieler auf der Schlussrunde geben, verhalten, wie sie gehen, wie sie reagieren, ob die halt halbwegs zentriert sind oder ob die so ein bisschen zu zerfleddern drohen. Und bei Hudson Swafford war das wirklich cool. Der war absolut auf dem Boden und der hat irgendwie, also das war schon klar, dass da jetzt, also klar kann da irgendwie ein Fehler passieren und kann er da auch noch zurückfallen und ein anderer kann irgendwas Aufsehenerregendes machen, aber grundsätzlich hat er sein Spiel da sehr stabil durchziehen können, und das hat natürlich mit dieser mentalen Einstellung zu tun, die wird er jetzt vielleicht auch nicht bei jedem Turnier haben, aber gerade speziell da, wo er dann so einen Wiederholungssieg jetzt auch bekommen hat, ist es doch alles super für ihn.
Du hattest Francesco Molinari vorhin angesprochen, der dann auch nicht alles super gemacht hat, aber doch zumindest wieder den Schritt in die richtige Richtung gemacht hat.
Ja, weil er ja auch leider viel zu lange Zeit jetzt ziemlich weg vom Fenster war. Und nach seinem absoluten Ryder Cup Hero Jahr mit Open-Sieg drumrum und alles, tatsächlich also für seine Verhältnisse absolut untergetaucht ist, und insofern war ich sehr froh, ihn da mal wieder überhaupt auf dem Leaderboard bei den Top Ten irgendwie zu sehen. Und er hat sich da auch gut verkauft. Er war einer der, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die da mal zwischenzeitlich bei minus 20 in geteilter Führung waren. Er hat es dann nicht ganz durchgezogen, hatte dann, auch das habe ich schon gesagt, das Birdie, ja, schön wäre es, ist das Bogey an der 18 gespielt. Und Hudson Swafford war da einfach besser und hat natürlich ihm da den Schneid abgekauft mit Eagle Birdie. Aber Molinari hat mir da gut gefallen. Der war auch von der Einstellung her, du hast gemerkt, wenn da was gut geklappt hat, hat er mit seinem Caddy gefistbumpt, und das ist, finde ich, wichtig. Und es ist ja generell so, dass das, ich meine, alle sind gelangweilt von meiner Ryder Cup Affinität, aber also man kann ja auch schon mal ein bisschen vorausgucken auf 2023, und Ich finde schon, dass das aktuelle Team ein bisschen daran krankt, oder dass generell die europäische Aufstellung daran krankt, dass es immer wieder Spieler gibt, wie Thomas Peters, ganz krass übrigens, wie jetzt auch Molinari, auch wenn der jetzt deutlich stabiler war über die Jahre, die da in einem Ryder Cup die totalen Helden sind und unfassbar tolle Sachen machen und dann aber irgendwie abtauchen und dann zum Teil jahrelang unterm Radar sind. Und wenn da jetzt wieder welche auftauchen, gerade speziell Thomas Peters, halte ich für einen ganz, ganz, ganz wichtigen Spieler im europäischen Golf, wenn er dann zu seiner Stärke findet. Und ein Francesco Molinari wäre auch dringend nötig. Und insofern freut mich, dass das sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks die alten Recken, in Anführungszeichen, sie sind ja nicht alt, aber da zu ihrer alten Qualität wieder zurückfinden.
Und ein ganz alter Recke, na, auch noch nicht ganz alt, aber schon sehr fortgeschritten, den man ja eigentlich schon für den Posten des Ryder Cup Captains dann beim europäischen Team mehr oder weniger vorgesehen hatte oder schon gesagt hat, ja, das könnte der gut machen. Lee Westwood, der will gar nicht Captain werden, der zieht zurück. Und das hat dann wieder Konsequenzen aufs Kandidatenkarussell.
Oh ja, also überraschend und vielleicht dann unterm Strich doch nicht überraschend, weil Lee Westwood tatsächlich immer noch in Anführungszeichen zu gut spielt für einen Ryder Cup Kapitän. Damit ist, meine ich jetzt lediglich, dass Ryder Cup Kapitän ja meistens dann doch so ein Ticken älter und schon ein bisschen entfernter vom Peak ihrer Karriere sind, dass sie sich da in Ruhe so vor sich hinspielend auf ihre Captaincy vorbereiten können. Und Westwood hatte offensichtlich noch nicht genug spielerisch, hatte ja auch recht leistungstechnisch. Und das macht natürlich dann einen sicher geglaubten Kapitänsplatz frei. Und im Moment gibt es zumindest die Äußerung von Padraig Harrington, der da auch eine wesentliche Stimme ist in dem Komitee, was diesen Captain dann benennen wird, dass er sich da für Luke Donald aussprechen würde. Und es gab auch schon Stimmen, zum Beispiel von Graeme McDowell, der gesagt hat, findet er gut, weil ja allgemein, Luke Donald ist so ein stiller Typ, war ja also im Peak seiner Karriere Weltranglistenerster, alles super, hat da von einer tigerlosen Zeit profitiert, also das soll es das nicht runterreden, aber der hat schon viel gesehen, der hat unglaublich viele Ryder Cups schon absolviert, sowohl als Spieler als auch dann mehrere Male als Vice Captain, hat sich da sicher viel abschauen können und ist so ein sehr, ja, wie würde man Brainy auf Deutsch übersetzen, also ein sehr
kopfgesteuert, clever.
Kopfgesteuert, ja. Danke, ich war gerade bei gehirnorientiert, aber das das ist kein Wort. Ja, kopfgesteuert ist auch schon fast wieder negativ, aber er ist ein sehr intellektueller Typ, der kann gut strukturiert denken, der ist, glaube ich, gut mit Leuten, der kann, glaube ich, gut mit Menschen umgehen und kann gut so ein Team auch in seiner Struktur verstehen. Also das ist noch gar nicht so alt, die Meldung, und ich habe da noch gar nicht drüber geschlafen, in Anführungszeichen, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Und so wahnsinnig viele Alternativen drängen sich mir jetzt auch nicht auf. Luke Donald selbst hat jetzt erstmal gesagt, ja, also er freut sich sehr, das zu hören, aber er hat jetzt natürlich noch nichts mehr gehört. In dem Komitee, was da den Kapitän für 2023 bestimmt, sind ja auch noch zum Beispiel Keith Pelley, ist auch David Howell als Athletenvertreter sozusagen. Und insofern, ja, wird es darauf ankommen, wie die sich dann entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall Bewegung in der Kapitänsausrichtung jetzt im europäischen Team.
Haben wir natürlich für euch im Blick, genauso wie ganz kurz ein Ergebnisdienst noch vom Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, also auf Hawaii bei den Champions. Da gab es nämlich deren Saisonstart sozusagen oder Jahresstart. Und da hat Miguel Angel Jimenez gewonnen. Mit minus 17 sich im Stechen durchgesetzt gegen Stephen Elker. Und den geteilten dritten Platz nehmen Vijay Singh und Stephen Ames ein. Und Bernhard Langer, der wurde geteilter Zehnter. Und davon kommen wir jetzt zum Tournament of Champions bei den Ladies nach einer kurzen Pause. Da sind wir wieder hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Hilton Grand Vacations Tournament of Champions in Lake Nona Golf and Country Club oder im Lake Nona Golf and Country Club, so muss es heißen, in Orlando, Florida. Und am Ende hat sich Daniel Kang durchgesetzt. Minus 16, ihr Score, 3 Schläge Vorsprung am Ende gehabt vor Brooke Henderson und 4 Schläge vor Gabby Lopez. Und wenn wir uns an Daniel Kang und das Tournament of Champions erinnern, dann erinnern wir uns an ein Playoff im letzten Jahr, was sie ja damals verloren hatte. Jetzt hat sie es besser gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und war auch tatsächlich so eine, ich würde fast sagen, Kälteschlacht. Also gar nicht so, wie man sich das vorstellen würde in Orlando. Und natürlich Ja, natürlich ist Daniel Keng da mit dem Rucksack da reingegangen, zu wissen, ah, das habe ich im Playoff verloren und wollte das natürlich besser machen. Und war einfach auch mental sehr gut eingestellt, hat auch selbst davon gesprochen, dass er eine, also zitiere, really good attitude hatte. Und das ist natürlich das fast das Wichtigste bei so einem Tournament of Champions, sind ja nicht viele Spielerinnen am Start, logischerweise, aber jetzt auch nicht solche, die gar nicht wissen, wie es geht, und da hat sie sich toll durchgesetzt. Mhm. Also wenn man sich da mal anschaut, wen sie da alles hinter sich gelassen hat, die ihr noch am nächsten kam, war Brooke Henderson mit diesem minus 13, aber immerhin schon 3 Schläge zurück, also der Sieg war auch deutlich.
Der war definitiv deutlich, und du hast ihr eigenes Mindset angesprochen, beziehungsweise was sie hinterher auch dann gesagt hat zu ihrer Art, wie sie gespielt hat, wie sie den Platz angegangen ist. I think I was more aware of where I was. Also das meint sie zum einen natürlich im Zustand ihres Spiels, zum anderen dann aber auch auf dem Leaderboard, denn sie hatte nach 15 Löchern 4 Schläge Vorsprung, und dann sah es kurz so aus, als würde sie da an der 16 dann doch mal ordentlich was einbüßen, denn dann hat sie ihren Abschlag out of bounds gesetzt, und dann hat sie es am Ende aber noch gerettet, dass sie mit einem Bogey rauskam, nur einen Schlag noch verloren hatte, und dann hat sie es an der 17 und 18 mit Pass dann sehr souverän, und du hast es eben auch schon gesagt, nervenstark dann einfach auch nach Hause gebracht, ihren 6. Turniersieg eingefahren und den ersten seit 2020. Also im letzten Jahr hatte sie dann so eine kleine Durststrecke.
Ja, aber das sind ja auch irgendwie ja, das ganz normale Karriereverläufe bei Golferinnen und Golfern. Und was halt auch beeindruckend war, war, dass sie wirklich komplett konstant gespielt hat. Sie hat wirklich in den 60ern gespielt, in allen 4 Runden. Da war sie die einzige Spielerin, der das gelungen ist, und hat sich so ihren 6. LPGA-Titel jetzt geholt und verdient geholt. Da wird keiner was dagegen sagen können. Auch immerhin einen kleinen netten Scheck von $225.000, den man auch mal brauchen kann. Die Damen sind ja jetzt nicht überschüttet mit Kohle, so wie das bei den Herren meistens der Fall ist, aber das ist dann doch eine ganz stattliche Summe, und ist halt auch ein super Start ins Jahr. Die LPGA geht jetzt ja erst los, logischerweise, und da ist so ein Momentum, was man da mitnehmen kann, finde ich ganz, ganz gut. Wir müssen unbedingt auch noch auf Sofia Popov eingehen übrigens. Die war auch am Start und hat einen geteilten 18. Platz zusammen mit Nasa Hataoka und Stacey Lewis errungen. Ja, das waren insgesamt 29 Spielerinnen, und da hat sie sich also genau in der Mitte irgendwo, nicht ganz, aber gefühlt in der Mitte platziert. Und insofern war das auch noch ein gutes Ergebnis aus deutscher Sicht.
Das kann man definitiv rausstreichen. Und Brooke Henderson müssen wir auch noch mal loben, denn ich meine, die hat jetzt am Sonntag die 60. bogeyfreie Runde seit 2016 gespielt. Also das ist schon auch eine starke Serie. Auch das ganze Wochenende war sie bogeyfrei geblieben. Und wenn wir eingestiegen waren mit einer langweiligen Runde, dann muss man das zu ihrer vielleicht auch sagen. 16 Pars, 2 Birdies, das ist jetzt auch nicht so der Mega-Burner, aber es ist natürlich schon stark unterm Strich.
Nein, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch am Samstag hatte sie ja dann minus 4 gespielt und eben auch einfach nur 4 Birdies gespielt und sonst nichts. An den ersten beiden Tagen gab es noch jeweils 2 Bogies, die hat sie aber halt auch mengenmäßig mit sehr vielen Birdies wieder ganz gut ausgeglichen. Da ist sie schon sehr stabil, und Brooke Henderson ist auch, hat ja auch mal so eine Durststrecke, also Durststrecken haben ja wirklich einfach alle Spielerinnen und Spieler irgendwann, und die ist im Moment eigentlich, also ich setze kein Geld grundsätzlich, aber ich hätte schon vermutet, dass sie da sich möglicherweise gut präsentiert, du weißt es ja nie nach einer längeren Pause. Und ja, meine Güte, 2. Platz ist jetzt nett, aber also von Brooke Henderson erwarte ich mir tatsächlich noch einiges, jetzt auch in der kommenden Saison.
Und die Saison ist ja noch lang, du hast es gesagt, gerade erst angefangen, aber wir haben sie natürlich im Blick hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Danke für diese Woche fürs Zuhören im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de, da findet ihr uns ja, und auf einigen Podcatchern, Podcast-Portalen, da könnt ihr uns ja auch bewerten. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das tätet und in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, danke, und danke dir, Desiree.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.